Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Wir wissen um diese Uhrzeit nicht, wie die Verhandlungen zwischen Deutschland, den USA und anderen westlichen Staaten über die möglichen Lieferungen des Panzers Leopard 2 ausgehen werden. Wir wissen nur, dass diese Verhandlungen stattfinden. Und wir wissen, dass es andere Zusagen bereits gibt. Frage von mir vor 2,5 Stunden an unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler. Womit kann die Ukraine jetzt schon fest rechnen?
Ja, also neben den 14 Challenger-Kampfpanzern aus Großbritannien hat Kanada angekündigt, 200 gepanzerte Mannschaftstransportwagen zu schicken. Da finden je 12 Mann Besatzung Platz. Also sie können dann in sicher und geschützt zum Beispiel Frontabschnitte wechseln, sich transportieren lassen. Und Lettland möchte Stinger-Flugabwehr-Raketensysteme schicken, Hubschrauber, Maschinengewehre mit Munition und Drohnen und hat zugesichert, auch die Ausbildung der ukrainischen Soldaten fortzusetzen. Das sind jetzt nur 2 Beispiele von vielen anderen.
Nun weiß natürlich auch der Kriegsgegner, nun weiß auch Russland, nun weiß auch Moskau natürlich um die Bedeutung dieser Waffenlieferungen und auch der Diskussion über die möglichen Panzerlieferungen, die heute in Berlin, morgen in Ramstein geführt werden. Mit welchen Tönen kommentiert Moskau das denn alles?
Das wird sehr genau verfolgt natürlich. Und wenn man sich anschaut, wie Präsident Putin agiert, er war gestern an einem Rüstungsbetrieb in St. Petersburg, da weiß man, dass möglicherweise da doch starke Worte jetzt kommen müssen von russischer Seite. Er jedenfalls führte sie im Mund. Er sprach von dem Sieg, der unausweichlich sei. Und auch deshalb sei er unausweichlich, weil Russlands Raketenbauer heute so viele Raketen bauen würden wie alle Länder der Welt zusammen. Russland stelle 3-mal so viel Luftabwehrraketen pro Jahr her wie die USA. Und dann verfiel er wieder in seine Kriegsrhetorik. Er sagte, dass die Regierung in Kiew ein neonazistisches Regime sei, dass Russland nicht umhin könne, mithilfe seiner Streitkräfte eben diese Menschen zu schützen, die sich als Teil der russischen Kultur betrachten würden und die russische Sprache sprechen würden. Und er hat den Rüstungsarbeitern in dieser Fabrik gesagt, es würde jetzt überlegt werden, ob sie tatsächlich zum Wehrdienst eingezogen werden würden oder nicht doch in den Fabriken bleiben würden. Denn offenbar braucht man sie. Diese Fabriken arbeiteten in 3-Schicht-System und die Produkte seien in höchstem Maße gefragt.
Unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler. Und jetzt fassen wir das Wichtigste heute Morgen auch aus dieser Sendung zusammen. Würden die NATO-Partner mit der erwarteten Lieferung von Kampfpanzern eine rote Linie überschreiten? Dazu eine Antwort von Wolfgang Ischinger, dem früheren Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Kann ich erkennen, dass auf der russischen Seite tatsächlich mit dem Einsatz nuklearer Waffen gespielt wird. Ich glaube also, es ist ganz wichtig, dass wir uns nicht ohne Not in eine Art von künstlicher Selbstabschreckung hineindrängen lassen. Alle Welt wartet darauf, dass Deutschland mit oder ohne USA das grüne Licht gibt, weil ja klar wäre, dass Deutschland keineswegs allein wäre. Die Briten haben ihre Challenger-Panzer bereits alleine angekündigt. Die sind also soweit ja durchaus schon vorgeprescht. Und eine ganze Reihe von anderen Partnern, einschließlich der Polen, sich ja bereit erklärt, selbst auch Leopard-Panzer an die Ukraine weiterzugeben. Also es geht jetzt nicht mehr um die Vermeidung des Alleingangs, sondern es geht jetzt um die Vermeidung des Alleinseins.
Nach dem Tod des ukrainischen Innenministers gestern bei einem Hubschrauberabsturz hat Präsident Selenskyj in Kiew den Geheimdienst mit der Aufklärung beauftragt. Rebecca Barth.
Die Regierung ernennt den bisherigen Chef der nationalen Polizei zum Interimsminister. Alle Aufgaben, für die das Innenministerium zuständig sei, seien bereits verteilt worden. Die Situation an der Grenze und bei der in die Kämpfe an der Front involvierte Polizei und Nationalgarde sei unter Kontrolle. Innenminister Monastirski und sein Team soll auf dem Weg an die Front gewesen sein. Die Ursache für den Absturz ist bisher unklar.
Für mehr Lebensqualität wollen knapp 400 Städte und Gemeinden in Deutschland leichter als bislang Tempo 30 anordnen können. Dazu Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, in dieser Sendung.
Der Verkehr muss auch fließen. Wenn er stockt, gibt es auch mehr Umweltbelastung. Deswegen müssen die Hauptverkehrsstraßen, wenn die Sicherheit das zulässt, eben auch weiter bei 50 bleiben. Auch die 30 ist ja so eine Marke. Fahren Sie mal nach Stuttgart. Das ist ja nun bekannt wegen der Schadstoffbelastung. Da ist in weiten Bereichen interessanterweise 40. Und ich habe mich gestern selber davon überzeugen können, das funktioniert. Das heißt, flexible Lösungen, kommunale Entscheidungsmöglichkeiten erweitern. Das wäre der richtige Ansatz. Und da ist der Bundesverkehrsminister in der Pflicht, das umzusetzen, was die Ampel ja selber in ihren Koalitionsvertrag geschrieben hat.
Die Einführung eines verpflichtenden Tierhaltungssiegels stößt bei vielen Experten und Landwirten auf Kritik. Cem Özdemir, Bundesagrarminister von den Grünen, verteidigte sein Vorhaben hier in dieser Sendung.
Wir wissen ja auch hier, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sich wünschen mehr Transparenz. Aber auch die Bäuerinnen und Bauern, die sich ja längst auf den Weg gemacht haben zu investieren. Ich will, dass diese Leistung anerkannt wird. Wir bringen da ganz verschiedene Dinge zusammen. Beitrag zum Klimaschutz, indem wir weniger Tiere halten. Beitrag zum Tierschutz, indem wir weniger Tieren mehr Platz geben. Beitrag zum Verbraucherschutz, indem wir für Transparenz schaffen. Man sieht, wie das Tier gehalten wurde. Und ganz entscheidend, wenn Bäuerinnen und Bauern Tieren mehr Platz geben, mehr Beschäftigungsmaterial und so weiter, dann kostet es Geld und das muss kompensiert werden. Deshalb gibt es 1 Milliarde als Anschubfinanzierung bei den Schweinen.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD hält die bundesweiten Vorgaben zum Corona-Schutz am Arbeitsplatz nicht mehr für nötig. Martin Polanski.
Er werde daher die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar aufheben, sagte Heil der Nachrichtenagentur Reuters. Die derzeitigen Regeln sollten bis zum 7. April gelten. Durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung gehe die Zahl der Neuinfektionen nun aber stark zurück, so Heil. Demnach sind Betriebe noch verpflichtet, ein Hygienekonzept festzulegen nach einer vorherigen Gefährdungsbeurteilung. Schon jetzt gilt aber keine generelle Pflicht mehr für Unternehmen, kostenlose Tests oder die Möglichkeit zum Homeoffice anzubieten.
Die Corona-Sonderregeln am Arbeitsplatz werden bald enden. Martin Polanski war das mit Informationen.